der ausschlaggebende Punkt war, glaube ich, dass wir mit dem Studentenwerk Halle ja auch kooperieren. Und weil wir glauben halt, dass die Studentenwerke sind halt für die sozialen Belange der Studierenden zuständig und dafür wollen wir uns eben auch einsetzen. Eben die Lage sozusagen auf dem Wohnungsmarkt verschärft sich, hat sich in der Vergangenheit verschärft, wo wir auch schon mal was dazu gemacht haben. Darüber hinaus, wie gesagt, Geldnot bei Studierenden ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Irgendwie viele sind auf Nebenjobs angewiesen und so weiter. Und da fanden wir den vom Studentenwerk kommenden Vorschlag, dass man eben zu dem Punkt nochmal informieren könnte, was in der Vergangenheit schon auch gemacht wurde, dass man eben sozusagen diese Möglichkeit für Studierende auch nochmal aufzeigt. Und da ist Wohngeld sozusagen für Studierende, die kein BAföG mehr bekommen, glaube ich, eine ganz gute Alternative, ein bisschen was dazu zu kriegen, um eben auch sozusagen die sozialen Belange eben zu stärken.
Bleiben wir bei den Möglichkeiten, die du schon ansprichst. Also du hast gesagt, ja, Wohnungssituation wird jetzt, verschärft sich immer mehr. Und das nicht nur in Städten wie Berlin, Leipzig, München, Hamburg, sondern auch in Halle werden die Mieten teuer. Oft heißt es für Studierende, entweder sie haben Glück und ihre Eltern unterstützen sie, oder man muss sich einen Job suchen und das geht oft zu Lasten des Studiums, weil einfach die Zeit dann nicht dafür da ist. Oder man kriegt ein Stipendium, einer von 100 oder so, ich weiß gar nicht, wie da die Quoten sind. Sprich, da bietet sich das eigentlich an, Unterstützung zu bekommen. Wie ist denn die aktuelle Situation, was Wohngeld angeht?
Die aktuelle Situation, was Wohngeld angeht, ist, dass es eben so ein Mietkostenzuschuss ist. Also wie gesagt, man braucht auch andere Finanzierungsquellen, wo man dann wieder auf diese Probleme angewiesen ist. Irgendwie ein Kredit oder Studienkredit gibt es ja auch noch in dem Moment, wo man aber 8% Zinsen drauf zahlen muss und dann noch verschuldeter rausgeht als mit BAföG. Genau, es ist eben auch nur ein kleiner Teil, aber es ist eine Möglichkeit. Und zwar kriegt man das eben, wenn man kein anderes Einkommen hat, was groß genug ist. Und da gibt es verschiedene Formeln, die das sozusagen aufrechnen. Es gibt eine Wohngeldformel. Auf der Veranstaltung hat die Referentin, die Leiterin der Wohngeldstelle der Stadt, den Rechner in Berlin empfohlen, der auch so ähnlich wäre, wo man gucken kann, ob man mit seinem Einkommen sozusagen noch in den Wohngeldbereich reinkommt und dann gucken, wie man das auf Halle anwendet. Genau, und grundsätzlich berechtigt dazu wären eben alle Leute, die deren Einkommen niedrig genug ist und die nicht BAföG berechtigt sind oder kein BAföG kriegen. Eben wenn man ein bisschen BAföG auch nur kriegt, dann ist man damit schon automatisch raus, weil der Staat ja argumentiert, dass BAföG eben dafür reichen muss, sozusagen. Und der elterliche Unterhalt dann in Kombination. Und dann ist man raus, aber wenn man zum Beispiel Studienkredit oder eine andere Form von Kredit kriegt, zählt das nicht als Einkommen und man ist voll berechtigt. Wenn man eben einen kleineren Job hat, ist man wahrscheinlich auch berechtigt oder wenn man irgendwie so über Erspartes oder was auch immer über die Runden kommt, wäre man halt auch berechtigt. Hängt dann davon ab, wie die Beantragung läuft, aber grundsätzlich ist das ja ein nicht unwesentlicher Teil der Studierenden. Ich glaube, nur 40% oder sowas kriegen dann letztendlich überhaupt BAföG und die dann auch nicht alle sozusagen immer, weil da ja auch die Regeln relativ strikt sind, ab wie viel Leistungsnachweise man bringen muss und so weiter. Und für Leute, die da gerade rausgefallen sind, ist es, glaube ich, eine gute Chance, einen Teil zumindest irgendwie zu kompensieren, zu überbrücken und eben dann vielleicht, auch wenn es immer noch mies ist, nur einen kleinen Nebenjob machen zu müssen und nicht 40 Stunden die Woche irgendwie für Miete und sonstige Kosten halt arbeiten zu müssen.
Dass man so eine Informationsveranstaltung macht und das auch schon öfter gemacht hat, verweist so ein bisschen auf ein Manko, nämlich dass möglicherweise viele das gar nicht wissen, dass sie die Möglichkeit haben. Hast du so ein bisschen Zahlen oder einen Überblick, wie viele nutzen das und wie viele hätten es eigentlich nutzen können? Weiß man das vielleicht auch in Halle, was da die Entwicklung?
Es wurden da Zahlen genannt sozusagen, aber nur für die allgemeinen Wohngeldempfänger, die ich leider gerade nicht im Kopf habe. Ich glaube, was ich wahrgenommen habe, ist also an mir selber, dass ich das auch nicht wusste, weil ich dachte, Wohngeld sei sozusagen zum Zuschuss zu sonstigen Sozialleistungen, also jetzt irgendwie ALG 2 oder sowas, was bei mir auch eine Wissenslücke war. Und ich glaube, auch viele Studierende wussten das halt nicht, dass sie sozusagen was anderes neben BAföG kriegen können. Weil meistens ist ja die Regelung bei den meisten Sozialleistungen, wie eben ALG 2, ist ja die Regelung, wenn man studiert, steht man im Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, hat also auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und da setzen viele Leute das analog, glaube ich, auf Wohngeld, dass man sagt, gut, der Staat will mich in diesem Punkt nicht unterstützen, weil ich ja sozusagen als Student ja selbst entscheide, diesen Status zu haben. Und wenn ich dann nicht nach 8 Semestern fertig bin, keinen Unterhalt mehr kriege oder kein BAföG, ist es halt vorbei. Deswegen glaube ich, die Zahl der Studierenden, die man sozusagen darüber informieren müsste, dass sie diese Chance und diese Möglichkeit haben, ist relativ groß. Was man eben auch daran sieht, dass ja eigentlich ein Großteil der Studierenden dazu berechtigt wäre, würde ich jetzt spontan sagen, weil sie eben nicht ausreichend Unterhalt, Jobgehalt oder BAföG irgendwie haben. Und da müssten eigentlich sozusagen die deutlich mehr Leute den Antrag stellen.
Nun bist du hier auch als Vertreter des Sturas, sprich du sitzt im Stura. Was gibt es denn von Seiten des Sturas für Möglichkeiten, zum Beispiel auf prekäre soziale Verhältnisse einzugehen, Hilfe zu leisten?
Ja, wir haben zum einen halt diese Chance des Sozialdarlehens. Das ist zwar nur für Notlagen, also wir vergeben zinslose Sozialdarlehen, eben 1000 Euro für eben einmalige Notlagen. Das ist natürlich jetzt keine große Sache, aber kann zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwie, okay, ich muss Studiengebühren zahlen oder Langzeitstudiengebühren zahlen, um nicht exmatrikuliert zu werden, ist es, glaube ich, zum Beispiel eine Chance, diese halt auch noch abstottern zu können sozusagen. Das ist ja eine relativ flexible Rückzahlungsrate und so weiter. Also ich glaube, das ist sozusagen für Notlagen das, was wir anbieten. Ansonsten haben wir eher so Beratungsgeschichten, also eine Sozialberatung, wo halt auch gezeigt wird, was man überall beantragen kann. Und weisen deswegen auch dann aufs Studentenwerk hin, wo man zum Beispiel auch irgendwie Buchbeihilfen kriegen kann, Essenshilfen und so weiter. Wo es verschiedene und Kleinkredite und was auch immer, wo es dann die verschiedenen Möglichkeiten gibt. Und da würden wir natürlich dann auch darauf hinweisen, okay, da gibt es Wohngeld, kann man da beantragen, da kann man das beantragen, da kann man was rausholen sozusagen. Und dazu haben wir auch noch eine BAföG-Beratung, die sozusagen auch bei Problemen mit den AnsprechpartnerInnen im BAföG-Amt hilft und versucht sozusagen die eigenen Rechte durchzusetzen. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass es ein Missverständnis gibt oder dass man irgendwelche Unterlagen nicht einreichen konnte und dann einem nicht weitergeholfen wird vom BAföG-Amt selbst, weil überlastet oder kein Interesse. Da hätten wir dann noch eine BAföG-Beratung, die sozusagen dafür sorgt, dass man auch wirklich das Maximum rausholen kann sozusagen.
Bleiben wir mal bei dem Switch vom Wohngeld zum BAföG. Wird ja immer wieder diskutiert, BAföG-Erhöhung soll es geben. Gibt es auch mal, was ist da die Position des Sturas aktuell?
Also aktuell stellen wir für ein bedarfsdeckendes BAföG. Das heißt, es muss über die bestehenden Erhöhungen hinausgehen. Darüber hinaus haben wir jetzt, ich glaube, vor zwei Sitzungen darüber entschieden, ob wir für ein elternunabhängiges BAföG sind. Weil das Problem ist natürlich, dass natürlich irgendwie kinderreiche Eltern jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen sind, BAföG zu kriegen, aber sie bleiben immer in Abhängigkeit zu ihren Eltern, wenn sie dadurch kein BAföG kriegen. Das heißt, es gibt ja ganz viele, zumindest habe ich da relativ viele wahrgenommen, die deswegen kein BAföG kriegen, weil ihre Eltern nicht kooperieren, weil sie ihre Unterlagen nicht abschicken, selbst wenn man berechtigt wäre, oder weil die Eltern genug Geld haben, aber das zum Beispiel einfach nicht rausrücken oder nur 300 Euro zahlen oder sowas. Und dann stehen natürlich die Kinder vor der Wahl, verklage ich jetzt meine Eltern auf Mehrunterhalt, oft eben den BAföG-Satz, oder lasse ich es eben gut sein. Und die meisten entscheiden sich aus nachvollziehbaren Gründen, glaube ich, gegen die Klage, weil dann sozusagen auch das ganze Familienleben dadurch schon überlagert worden wäre. Und das ist ja ein großes Problem. Also da haben Leute ein Recht auf etwas, was sie aber nicht kriegen, weil sozusagen die Konsequenzen zu gravierend sind. Und da würde natürlich ein elternunabhängiges BAföG, auch wenn das sozusagen auch in die Taschen reicherer Familien wandert wahrscheinlich, glaube ich, extrem gute Chancen sein, Leuten sozusagen auch eine Bildungsgerechtigkeit irgendwie zu geben. Darüber hinaus sehen wir die Bindung an die Regelstudienzeit sehr kritisch. Wir haben uns jetzt nicht auf was Festes verlegt, weil sozusagen ja auch ein Kompromiss findendes Gremium ist. Da haben wir jetzt nicht gesagt für immer und für die ganze Studienzeit. Aber die Bindung an die Regelstudienzeit, dass man sagt, okay, 6 Semester sind es, die eh fast keine einhält und maximal noch 2 Semester obendrauf oder einen Wechsel, das entspricht nicht der Realität und das sorgt dafür, dass sehr viele ihren Bachelor halt letztendlich nicht machen können, weil im Zweifelsfall fällt dann halt die Langzeitstudiengebühren, wo man 500 Euro im Semester mehr abdrücken muss, mit dem Ende des BAföGs zusammen und man ist dann 25, muss Krankenkassen und so weiter Beiträge auch selbst zahlen, fällt aus der Familienversicherung raus. Also da gibt es ganz viele Sachen, die sozusagen am Ende des Studiums auf einen zukommen und den Bachelor halt immer noch weiter verzögern im Zweifelsfall oder den Master. Und dementsprechend, genau, soll das halt irgendwie länger gezahlt werden, es soll bedarfsdeckender sein und es soll auf jeden Fall elternunabhängig sein. Und eben nicht so sein wie das jetzige, wo man halt eher eine Lückenfinanzierung hat.
Das hieße, wenn man sagt, elternunabhängig, aber auch mehr Kosten. Und da sehe ich schon, die Gegend sagt vor mir, wer soll denn das bezahlen? Nun, wenn ihr sowas im Stura quasi verabschiedet, diskutiert, was muss denn passieren, damit das eben nicht nur ja quasi das Papier nicht wert ist, auf dem es, wenn es mal überhaupt gedruckt wird, sondern dass es auch real eine Entsprechung findet.
Na, es kommt immer darauf an, was man halt macht. Also wenn es konkret an der Uni ist, wo wir uns zum Beispiel gegen Langzeitstudiengebühren einsetzen, das muss im Zweifelsfall auch noch ans Land getragen werden. Das wäre dann zum Beispiel das, dass unsere Adressaten zum einen die Univerwaltung wäre, die sich dafür aussprechen muss. Und irgendwie Landespolitik, die gerade an der Landeshochschulgesetznovelle auch arbeitet. Ob das dieses Jahr dann was wird, ist noch eine andere Frage, aber zumindest wären da ja so konkrete Fragen drin, wie kann man das, die Langzeitstudiengebührenregelung oder die Zweitstudiengebührenregelung irgendwie abschaffen, kann man das aus dem Gesetz streichen und zumindest der Universität überlassen, wo wir dann hier wieder agitieren würden. Genau, das wären konkrete Sachen. Bei Bundespolitik ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil es gibt ja extrem viele Studierendenschaften oder ganz viele Interessengruppen, die darauf natürlich Einfluss nehmen wollen. Da hatten wir auch zum Beispiel für BAföG mit der Konferenz der verschiedene Studierendenschaften, die auch so einen versucht, einen neuen bundesweiten Zusammenschluss zu gründen. Auch mal irgendwie Briefe an unsere Bundestagsabgeordneten hier geschrieben, was ja jeder irgendwie dann machen würde, dass das die BAföG-Erhöhung halt nicht ausreicht und dass die Reform weitergehen müsste. Genau, das wären so Sachen. Also wir sehen, versuchen sozusagen zu kombinieren irgendwie konkrete Aktionen vor Ort, also konkrete Forderungen im Senat oder in Fakultätsräten, die zur Verbesserung der Lage der Studierenden führen, mit so Beratungsangeboten und sozialen Hilfestellungen zu kombinieren mit eben sozusagen politischen Meinungsbildung. Da sind wir natürlich, obwohl wir sozusagen dann ja formell 20.000 Studierende vertreten, sozusagen jetzt nicht in der Forderungsposition, dass wir sozusagen das dann durchsetzen können, aber wir haben das Gefühl, dass zumindest jetzt bei der Landeshochschulgesetznovelle zumindest auch die Kommunikation läuft. Also die kennen dann im Zweifelsfall unsere Position und können sich ja dann überlegen, ob sie jetzt sozusagen den Willen der Studierenden irgendwie beachten wollen oder eben nicht. Dazu kommt, gerade auf Landesebene hat sich gerade ja die Studierendenrätekonferenz Sachsen-Anhalts neu gegründet, also es ist ein Zusammenschluss von Studierendenschaften, womit man dann auch so vor allen Dingen von Halle und Magdeburg getragen, womit man ja letztendlich auch irgendwie sagen kann, okay, es gibt jetzt eine Landesstudierendenvertretung, die natürlich dann irgendwie noch stärker auf Landesebene einwirken kann.